Geheimplan. Krankenhäuser rüsten für den Krieg mitten in Berlin. Wahlprüfung im Schneckentempo. Wird so der Betrug vertuscht? Und im Interview des Tages. Bürgerrechtlerin Angelika Barbe zur Corona-Aufarbeitung. Keine Schonung für die Verantwortlichen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Während offiziell über Friedenslösungen für die Ukraine geredet wird, läuft in Deutschland der Krieg längst in den Köpfen der Planer. Und es zeigt sich, die offiziellen Erklärungen zu den NATO-Plänen waren offenbar nur die halbe Wahrheit. Denn geheime Unterlagen aus Berlin offenbaren, die Bundesrepublik soll in einem Bündnisfall nicht nur Drehscheibe sein, sondern selbst Kriegsgebiet. Ein Krieg mitten in Berlin. Genau darauf sollen sich die Krankenhäuser der deutschen Hauptstadt jetzt vorbereiten. Grundlage ist ein geheimer Rahmenplan zivile Verteidigung, den die Berliner Landesregierung schon im Juli verabschiedet hat. 6 Szenarien wurden entworfen, darunter eine kriegerische Auseinandersetzung mitten in Berlin. Aber auch eine vollständige Evakuierung des betroffenen Gebietes, die etwa beim Herannahen der Front oder auch bei einer nuklearen Auseinandersetzung zu erwarten ist. Damit widerspricht der Rahmenplan dem bisherigen Narrativ, wonach Deutschland im Kriegsfall vor allem eine Logistikdrehscheibe wäre. Offiziell soll der Plan die Vorbereitungen auf verschiedene Krisensituationen koordinieren, darunter auch Naturkatastrophen oder Pandemien. Was dieser Plan für ganz Deutschland bedeutet, analysiert jetzt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Die Häuser? Zerbombt und ausgebrannt. Die Front schlängelt sich hier irgendwo durch die Stadt. Und deren Bewohner, also der Teil, der noch lebt, hockt in irgendwelchen Auffanglagern. So in der Art stellt sich Berlins Landesregierung offenbar den sogenannten Bündnisfall vor. Natürlich, es ist nur ein Szenario im Rahmenplan zivile Verteidigung. Allerdings der einzige, der explizit genannt wird, soweit wir wissen. Denn der Plan selbst ist natürlich streng geheim. Aber dass es diesen Plan gibt und Berlin ist dann nur ein Vorreiter, die anderen Bundesländer arbeiten an ähnlichen Papieren, sagt vor allem eins. Das beschwichtigende Gerede über die angebliche Drehscheibenfunktion Deutschlands im Ernstfall glauben nicht mal jene, die ihn planen. Also die Behauptung, es wäre nur ein Fernsehkrieg irgendwo einer ominösen Ostflanke. Nein, die Front würde durch das Baltikum und Polen über die Ostsee rollen und Deutschland, jedenfalls seine Städte, wären das Ziel von Atomraketen. Wer so etwas plant, dem geht es nicht um einen Verteidigungskrieg. Denn nach diesem Krieg wäre von Deutschland nicht viel mehr übrig als ein nukleares Wintermärchen, ein totes Gebiet aus Steinen und Knochen. Aber die Strategen des Krieges, sie denken in ganz anderen Dimensionen. Den transatlantischen Hintermännern und ihren Vollstreckern geht es um den Sieg ihrer globalistischen Ideologie im Kampf um die Weltherrschaft. Und dafür sind sie jederzeit bereit, Länder und Völker zu opfern. Schwarz auf weiß findet man das nur in Berlin, soweit wir wissen. Doch klar ist auch, die Berliner Lokalpolitiker sind nicht die Strategen des Weltenbrandes. Sie bereiten sich nur auf die Folgen dessen vor, was andere planen. Und die sitzen in der Bundesregierung, in Brüssel, in Davos, im militärisch-industriellen Komplex. Oder anders gesagt, vor und hinter den Kulissen der globalistischen Agenda.
Auch außerhalb Berlins läuft die Kriegsvorbereitung. Bereits am Dienstag berichtete auf 1 über entsprechende Gespräche zwischen der Bundeswehr und Kommunen sowie Landkreisen in Deutschland. Dabei geht es um die Umsetzung des geheimen Operationsplanes Deutschland, also zivile und militärische Vorbereitungen auf Kriegs- und Krisensituationen. In Thüringen wurden die Gespräche zuletzt deutlich ausgeweitet. Das Landratsamt Sonneberg erklärte gegenüber auf 1, dass die Thüringer Landkreise in den vergangenen Monaten durch Vertreter der Bundeswehr auf den Operationsplan Deutschland hingewiesen und entsprechend sensibilisiert wurden. Die Bundeswehr selbst bestreitet dagegen einen direkten Kontakt mit den kommunalen Behörden. Eine Sprecherin des operativen Führungskommandos der Bundeswehr erklärte gegenüber auf 1. Seit längerem werden zahlreiche Gespräche, insbesondere mit Vertretern der Länder, geführt, um die festgestellten Bedarfe aus dem Operationsplan Deutschland diesen aufzuzeigen. Die Information der Landkreise sei Angelegenheit der Landesregierungen. Während Berlin den Krieg noch plant, ist er in Gaza längst bittere Realität. Neue Bilder vom Dienstag zeigen das überfüllte Al-Shifa-Hospital in Gaza-Stadt. Eines der letzten funktionierenden Krankenhäuser überhaupt. Laut den Vereinten Nationen arbeitet die Klinik mit einer Überbelegung von 300%. Viele Patienten sind schwer verletzt oder traumatisiert. Und die Lage wird sich weiter zuspitzen. In der Nacht begann Israel eine neue Offensive mit dem erklärten Ziel, Gaza-Stadt vollständig zu erobern. Die israelische Armee bestätigt, der Fokus liege auf massiven Angriffen im Stadtgebiet. Die Kriegsvorbereitungen in Berlin und die israelischen Angriffe auf Gaza zeigen, die Gefahr eines Flächenbrandes war noch nie so groß. Umso wichtiger ist es, dass sich starke Stimmen für den Frieden erheben. Auf 1 bietet Pazifisten, die in den Systemmedien nicht mehr vorkommen, eine Plattform und lässt sie unzensiert zu Wort kommen. Doch ohne die treue Unterstützung durch Sie, verehrte Zuseher, wäre uns diese tägliche Arbeit nicht möglich. Wer eine dauerhafte Zukunft für friedliebende Meinungen sichern möchte, kauft etwa im Auf1-Shop ein unter www.auf1.shop. Und auch bei einem der schwerwiegendsten Sabotageakte der letzten Jahrzehnte, dem Nord Stream-Anschlag, stellen sich neue Fragen. Knapp 3 Jahre nach der spektakulären Sprengung der Ostsee-Pipeline gibt es nun eine erste Festnahme. Die deutsche Bundesanwaltschaft bestätigte, in Italien wurde ein ukrainischer Staatsbürger verhaftet. Wörtlich heißt es, Serhii K. gehörte zu einer Gruppe von Personen, die im September 2022 nahe der Insel Bornholm Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 platzierte. Bei dem Beschuldigten handelt es sich mutmaßlich um einen der Koordinatoren der Operation. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Doch die Zweifel an der offiziellen Version bleiben. Denn schon früh hatte der renommierte Investigativjournalist Seymour Hersh die USA als Drahtzieher benannt, nicht die Ukraine. Die jetzt vollzogene Festnahme wirft damit mehr neue Fragen auf, als sie beantwortet. Er war das Gesicht der deutschen Corona-Politik. Christian Drosten. Bis heute verteidigt der Virologe Maßnahmen wie Lockdowns, Maskenzwang und Impfnötigung. Am Donnerstag musste er nun vor dem Corona-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages aussagen. Wie erwartet verteidigte Drosten dabei erneut die damalige Corona-Politik. Demzufolge sei der Schutz durch die Injektion eindeutig. Harte und frühe Maßnahmen seien richtig gewesen. Zugleich kritisierte Drosten die teilweise kritische Berichterstattung über sich selbst. Wörtlich sagte er laut Zuschauern, der Widerhall in den Medien über mich war unerträglich. Auf der Tagesordnung stand auch die Befragung von Datenanalyst Tom Lausen. Die Sitzung, nur teilweise öffentlich, war bis Redaktionsschluss noch nicht beendet. Die Ergebnisse erfahren Sie morgen Freitag in den Nachrichten auf 1. Obwohl das US-Gesundheitsministerium und die CDC die Empfehlung für die Covid-Injektionen bei Kleinkindern zurückgezogen haben, kommt diese nun vom US-Kinderärzteverband AAP. Babys ab 6 Monaten sollen die mRNA-Spritze bekommen. Kritik an dieser Linie kommt vor allem wegen der engen Verflechtung mit der Pharmaindustrie. Die American Academy of Pediatrics wird von allen großen Impfstoffherstellern finanziert, darunter Pfizer, Moderna, Merck und Sanofi. US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. erinnert in einem aktuellen Beitrag auf X an diese Finanzierung. Auch die von ihm gegründete Organisation Children's Health Defense wird deutlich. Die American Academy of Pediatrics ist den großen Pharmaunternehmen gegenüber loyal, weil sie die größten Geldgeber der AAP sind. Ohne sie würde die AAP nicht mehr existieren. Für F1 Chefredakteur Stefan Magnet ist klar. Das Risiko schwerster Schäden bis hin zum Tod wird sogar ignoriert, wenn es um die Kleinsten geht. So skrupellos ist das Geschäft der Pharmaindustrie. Seit wenigen Tagen ist klar, das World Economic Forum, WEF, hat einen neuen Chef. Auf den Great Reset-Vordenker Klaus Schwab folgt niemand Geringeres als der BlackRock-CEO Larry Fink. Zuvor musste der WEF-Gründer Schwab wegen Vorwürfen der Veruntreuung seinen Rücktritt erklären. Zwar verlief eine interne Untersuchung ergebnislos, als Vorsitzender war er aber offenbar nicht mehr tragbar. In 2 Jahren soll dann auf Fink Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, folgen. Doch der Personalwechsel an der Spitze der Globalistenzentrale ist kein Anzeichen für eine Abkehr vom Great Reset, ist auf einen Chefredakteur Stefan Magnet überzeugt.
Was wir sehen, ist, dass mit Christine Lagarde und Larry Fink 2 bekannte und altgediente Spieler in entscheidende Stellungen gebracht werden. Warum lässt das WEF jede Zurückhaltung fallen? Warum? Genau genommen ist das nicht neu. Es zeigt uns nur etwas an. Als Klaus Schwab im Juli 2020 dieses Buch The Great Reset geschrieben hat, lief alles bereits längst nach Plan. Das war nach den ersten Lockdowns, das war nach dem Corona-Ausnahmezustand, das war nach den Kontaktverboten, nach den Ausgangssperren und nachdem längst ganz offen an einer Impfung geforscht und über eine Impfpflicht gesprochen wurde. Es ist Ihnen ab einem gewissen Zeitpunkt völlig egal, ob Ihre Pläne offenkundig sichtbar werden. So war es beim Schlagwort des Great Reset und den dazugehörigen Offenbarungen. Bis dahin haben Sie im Geheimen, im Verborgenen daran gearbeitet. Aber wenn der Plan ausgerollt wird, wenn er nicht mehr gestoppt werden kann, dann beziehen Sie Stellung. Dann geben Sie Personalien preis, dann geben Sie preis, was Sie wirklich vorhaben, zumindest einen Teil davon. Und jetzt können wir wissen, wenn Larry Fink in entscheidende Position rückt, wenn Christine Lagarde in entscheidende Position kommen soll, es kommt etwas Großes. Doch was ist dieses Große? Sind es viele kleine Feuer? Denn viele kleine Feuer ergeben auch einen Flächenbrand. Oder ist es eine große Detonation? Fakt ist, ein hybrider, täglicher Krieg gegen die Menschen läuft und ist in vollem Gange. Angriffe auf uns als Einzelpersonen, als Individuen, als Menschen auf allen Ebenen finden statt. Wir werden uns in den nächsten Wochen genauer ansehen, wie diese Angriffe aussehen und was wir persönlich dagegen tun können, um uns und unsere Lieben zu schützen. Aber gleichzeitig, unbeeindruckt der ganzen Ablenkungsmanöver und Schauplätze, ist klar, alles für den großen Plan, das digitale Gefängnis der Zukunft, wird auf Schiene gebracht.
Die Zweifel an der letzten Bundestagswahl reißen nicht ab. Vor allem das denkbar knappe Scheitern des Bündnis Sarah Wagenknecht an der 5%-Hürde sorgt weiter für Stirnrunzeln. Jetzt meldet sich sogar das Bundesverfassungsgericht zu Wort und kritisiert das Tempo der Wahlprüfung deutlich. In einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss heißt es wörtlich: Die Gründe dafür, dass der Bundestag die für die Wahlprüfung erforderlichen Schritte nicht unverzüglich nach seiner Konstituierung eingeleitet hat, erschließen sich nicht ohne weiteres. Das Gericht betont, die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Bundestages dürfe nicht von Mehrheitsverhältnissen abhängig sein. Die Bundestagsverwaltung vermied gegenüber auf 1 eine klare Stellungnahme und verwies lediglich auf 2 bereits erfolgte Sitzungen des zuständigen Ausschusses. Pikant. Diese begannen erst Ende Juni, obwohl die Wahl bereits im Februar stattgefunden hatte. Für auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens ist klar: Die Verzögerung der Wahlprüfung ist kein direkter Beweis für Wahlbetrug, aber ein Indiz. Wer nichts zu verbergen hat, könnte schließlich mit offenen Karten spielen. Im Vorfeld des Eurovision Song Contests in Wien warnt die Gewerkschaft wieder vor massiven Sicherheitslücken im privaten Sicherheitsgewerbe. Noch immer gibt es keine verpflichtenden Ausbildungen, keine einheitlichen Zuverlässigkeitsprüfungen und keine klaren Regeln bei der Auftragsvergabe. Ein warnendes Beispiel: die abgesagten Taylor Swift Konzerte 2024. Dort sollte ein mutmaßlicher Terrorverdächtiger im Auftrag eines Security-Unternehmens arbeiten. Ein Anschlag von innen war offenbar möglich. Laut Wiederchef Roman Hebenstreit sei das nur ein Vorgeschmack auf das, was ohne klare Standards passieren könne. In Österreich arbeiten derzeit bis zu 18.000 Menschen in der Branche. Allein in Wien rund 7.000. Fast ein Drittel davon hat keinen österreichischen Pass. Auf Anfrage von auf 1 weicht die Gewerkschaft diesen Punkt aus und erklärt lediglich, alle Mitarbeiter sollten unabhängig ihrer Herkunft denselben Standards unterliegen. Auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Hoemer hingegen meint wörtlich: Das zentrale Problem ist der hohe Migrantenanteil. Wer in der Kriminalitätsstatistik auffällt, sollte nicht für unsere Sicherheit verantwortlich sein. Am Rande einer Berliner Friedensdemo Anfang August sprach auf 1 Reporter Roy Grassmann exklusiv mit der Bürgerrechtlerin Angelika Barde. Wie fällt das Fazit der einstigen DDR-Oppositionellen zur bisherigen Corona-Aufarbeitung aus? Die Antwort darauf sehen Sie jetzt im heutigen Interview des Tages.
Ja, hier haben wir Angelika Barde. Man kann sagen, sie sind als Corona-Rebellin in die Geschichte eingegangen vor 5 Jahren. Was hat sich für Sie jetzt verändert oder wie ist Ihr Resümee nach 5 Jahren Corona?
Ja, ich bin absolut enttäuscht, dass nicht mehr geschehen ist und dass jetzt nur noch zu Enquete-Kommissionen kommt, ja, und von der Politik uns vorgeschrieben wird, dass jetzt nur noch vorwärts geht. Man will keinen Blick zurückwerfen. Und wenn ich an die ganzen, an die Toten denke, an die vereinsamten Rentner, die in den Pflegeheimen gestorben sind, an die vielen Hunderttausenden Geschädigten, die gehen in die Millionen, aber wir kennen ja nur die Spitze des Eisbergs, dann bin ich entsetzt und ich fordere einfach Untersuchungsausschüsse. Aber diese Forderung müssten die Parlamente erheben. Und nur die AfD in den Parlamenten fordert Untersuchungsausschüsse, um die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen und um in die Akten reinzugucken. Wer sind denn die Schuldigen überhaupt? Und ich verstehe die Bürger nicht, die ja selber auch geschädigt sind, warum sie immer noch diese nationale Front, so nenne ich das, diese Phalanx von SPD, CDU, CSU, Grünen, SED, Linken, SPD wählen. Man kann nicht das gleiche Ergebnis erzielen, wenn man immer das gleiche wählt. Das geht nicht, ne? Und diese Untersuchungsausschüsse sind absolut wichtig. Aber ich fordere es auch von anderen Gruppen. Wer hat profitiert? Wie zum Beispiel die Ärzte. Ich fordere, dass wenigstens die, die jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen haben, dass sie mal in einen Fonds einzahlen. 20.000 Euro mindestens jeder Arzt, der geimpft hat, damit man den Geschädigten helfen kann. Denn von der Regierung tut sich ja nichts. Sie wollen es ja verschweigen. Es gibt ja nur mal Einzelfälle, die zugegeben werden, wo es tatsächlich Impfschäden gegeben hat. Aber in der Mehrheit der Fälle passiert hier gar nichts. Viel zu wenig. Und das kann nicht so bleiben. Und ich kann nur der AfD danken, dass sie nicht nachlässt, dass sie weiter aufklärt, dass sie aufarbeitet und dass sie die Schuldigen zur Verantwortung ziehen will. Aber das geht eben nur gewaltlos und das geht nur mit Mehrheiten in den Parlamenten. Also ich kann jetzt nur hoffen, dass in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, dass dort bei den nächsten Wahlen im nächsten Jahr es wirklich totale Mehrheiten gibt für die AfD, damit sich die Politik hier ändert. Denn wir Bürger haben kein Gewaltmonopol, das haben wir dem Staat übergeben. Und wir können nur mit friedlichen Mitteln für unsere Sache streiten und dürfen uns allerdings nicht beeindrucken lassen, nicht von Stasi-Spitzeln und anderen, die schon wieder unterwegs sind. Die nennen sich bloß anders, die nennen sich dann, ich weiß nicht, Merk-Vereine oder was. Also man soll dann irgendwelche Leute nennen, die sich auflehnen. Keine Angst davor haben, sich zusammenschließen mit anderen und für seine Vorhaben streiten. Das ist also mein Aufruf. Aber jedenfalls, so kann es nicht bleiben. Also Corona muss aufgearbeitet werden. Wissen Sie, das ist so wie zu DDR-Zeiten. Wir haben als Bürgerrechtler die Akten dadurch herausgeklagt, dass wir Hungerstreiks gemacht haben vor der Stasi-Zentrale. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre es niemals dazu gekommen, dass die Akten geöffnet worden wären und die Betroffenen überhaupt aus ihren Akten erkennen können, was mit ihnen geschehen ist. Allerdings ist auch damals ganz viel Unrecht geschehen, weil die Schuldigen sind laufen gelassen worden. Die sind bis heute kaum zur Verantwortung gezogen. Kein Vernehmer ist verurteilt worden. Leute wie Mielkel haben auch noch Haftentschädigung bekommen. Honecker ist sozusagen von Jutta Limbach, von der SPD, Justizsenatorin, damals nach Chile exportiert worden. Der Prozess war eine reine Farce und eine Unverschämtheit den Bürgern gegenüber, die gelitten haben. Und ich habe Angst, dass es genauso wieder weitergeht, wenn nicht alle aufstehen und sich für die Aufarbeitung der Corona-Verbrechen also aussprechen. Und auf keinen Fall dürfen die geschont werden, die es verantwortet haben. Merkel, Spahn, Lauterbach, ganz klar, und ihre Staatssekretäre und die Abgeordneten, die dafür gestimmt haben. Ich habe den Bürgern noch vor dem Informationsschutzgesetz, habe das ja aufgeschrieben, habe es veröffentlicht, aber ich habe es auch den Abgeordneten in die Hand gedrückt als offenen Brief. Dafür bin ich dann bestraft worden mit einem Bußgeld von 350 Euro, weil sie das als Flugblatt, als verbotenes Flugblatt einfach gewertet haben. Und so haben ja viele auch protestiert und denen ist Unrecht geschehen und das muss rückgängig gemacht werden. Denken Sie daran, wenn Sie nichts tun, dann kommen die alle davon, wie das die Stasi und wie das Politbüro der SED gemacht hat, geschehen ist. Die SED ist nach wie vor im Parlament, wird als demokratische Partei geadelt und sie ist die SED, das hat sie selber vor dem Landgericht in Berlin zugegeben. Sie ist keine Nachfolgepartei, sondern sie ist die SED, die nie ihr Vermögen abgegeben hat, die sich nie aufgelöst hat, wie das andere kommunistische Parteien in anderen Ländern gemacht haben.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass es zu einer Wende in der Politik kommt, dass es zu einer wirklichen Aufarbeitung der Corona-Verbrechen kommt? Und ist Ihre Meinung oder ist es nur möglich, wenn es einen fundamentalen Politikwechsel gibt oder kann das auch parlamentarisch passieren?
Also vom Politikwechsel halte ich gar nicht. Die Politiker, das sehen wir, sind nicht bereit dazu. Wissen Sie, ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Als Schabowski abgelöst war, er hat sich dann 10 Jahre später auch so einer Diskussion mit uns Bürgerrechtlern gestellt und Anfang der 2000er Jahre. Und ich habe ihn gefragt, Herr Schabowski, es hat Ihnen doch klar sein müssen, dass nach den gefälschten Kommunalwahlen die Leute immer wütender werden und sie zugeben müssen, dass das gefälscht wird. Und sie konnten noch nicht ewig an der Macht bleiben. Und da hat er zu mir gesagt, im Gegenteil, Frau Barbe, wir waren davon überzeugt, dass die Machtfrage für immer geklärt ist. Und genau das passiert jetzt. Die jetzt Herrschenden sind der Ansicht, dass die Machtfrage geklärt ist. Sie berücksichtigen die Wählerstimmen überhaupt nicht. Sie schließen sich anderweitig zusammen, obwohl das Volk gegenteilig gewählt hat. Und das muss man kippen. Das heißt, diese Leute müssen auch, denn wir das Volk, wir haben ja keine Machtmittel mehr in der Hand. Wir haben das Gewaltmonopol an den Staat übergeben. Die nehmen uns das alles weg. Wir können nur mit demokratischen und gewaltlosen Mitteln arbeiten. Und das können wir in Wahlen tun. Und ich sehe die nächste Chance für uns bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo die Mehrheiten kippen müssen, wo die AfD die Mehrheit hat und dann auch wirklich eine Aufarbeitung von Corona macht, gegen den Krieg aufsteht und sagt, kein Geld für Krieg, kein Geld für Unterstützung von Terroristen, wie jetzt in Gaza, kein Geld für Projekte, die uns in Deutschland nur schaden, das darf nicht passieren. Und das geht parlamentarisch, davon bin ich überzeugt. Aber ich hoffe nicht auf die Einsicht der jetzigen Politiker. Wer mit solchen faschistoiden Methoden arbeitet, wie Bespitzelung der Bevölkerung, ihnen alles nehmen, Bargeld abschaffen will, die Leute alle inhaftiert, die nicht bereit sind, ihnen zu folgen, gehorsam zu zeigen, das muss aufhören. Hannah Arendt hat einmal gesagt, in politischen und moralischen Dingen gibt es keinen Gehorsam der Regierung gegenüber. Da muss jeder selbst entscheiden, was er zu tun hat und was in dem Falle richtig ist. Deshalb, wie gesagt, nicht Politikwechsel, nichts erhoffen von ihnen, sondern sie müssen weg und das muss auf demokratischem Wege geschehen.
Das gesamte Gespräch mit Angelika Barbe finden Sie unter www.auf1.tv. Die patriotische Aktivistin Marla Svenja Liebig, vormals Sven Liebig, wird in Zukunft nicht nur den durchschnittlichen Testosteronspiegel im Frauenvollzug deutlich anheben. Denn sobald sie ihre Gesinnungshaft antritt, will sie außerdem ein starkes Zeichen für religiöse Vielfalt hinter Gefängnismauern setzen. Wie die Aktivistin heute bekannt gab, sei sie nämlich seit kurzem gläubige Jüdin. Daher bestehe sie nun während ihrer Haftzeit auf koscherem Essen und regelmäßiger Betreuung durch einen Rabbiner. Wer würde es wagen, Liebig keinen Glauben zu schenken, in Zeiten, in denen selbsterklärte Fantasien sogar gesetzlich mehr gelten als objektive Fakten? Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.